Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Digital ist egal. Ich habe heute einen Podcast-Gast dabei, den ich bereits, ich sag jetzt mal einfach, David Stammgast nennen darf. Hallo, lieber David, Dr. David Bausch an meiner digitalen Seite heute.
Liebe Barbara, schön, dass ich als Stammgast bei meiner zweiten Aufnahme hier schon gelte. Das freut mich natürlich sehr.
Ja, also David, wenn ihr den letzten Podcast zu seinem letzten Buch gehört habt, da geht es um ja die Bewältigung des digitalen Stresses, der uns alle einholt, dürft ihr euch jetzt freuen, weil David ist heute wegen seinem neuen Buch auch an meiner Seite. Aber wer ist überhaupt David? David, ja, hat fleißig an seinem Doktor gearbeitet, aber David ist, und das liebe ich am meisten an ihm, ein Mann aus der Praxis oder ähnlich wie ich zwischen Praxis und Wissenschaft, denn er ist Digitalisierungsexperte, ist bei der Commerzbank seit Jahren aktiv tätig, ist aber auch als Dozent an der Hochschule Mainz tätig, ist bei uns im Beirat, im Institut. Und ich schätze den David sehr aufgrund auch seines Alters, denn David ist Gen Y und insofern habe ich immer Top-Sparringspartner an meiner Seite. Ich finde es großartig und vor allen Dingen, dass er sich mit den gleichen Themen beschäftigt wie ich, nämlich mit der Führung, mit der Organisation heute in der Transformation. Und lieber David, sag doch noch mal ganz klar, worüber wir heute uns unterhalten werden. Wie heißt dein neues Buch und wann ist die Buchpremiere?
Mein neues Buch heißt Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Es ist natürlich ein bisschen provokant gewählt, aber ich glaube, wenn wir jetzt gleich mal reingehen, dann werden wir schon merken, in der Arbeitswelt verändert sich gerade ganz, ganz viel und da entsteht etwas Neues, was wir vielleicht noch nicht so kennen, was aber von sehr, sehr großem Wert sein kann. Das Buch erscheint am 16. Februar, also Rosenmontag gewissermaßen. Und ja, wer diesen Podcast hört und sich bei dir meldet und Interesse hat, an der Buchpremiere dabei zu sein, der kann das sehr, sehr gerne. Barbara, du hast ja noch ein paar Tickets von mir, weil
auf
du ja auch
Fall. Ja.
Panel-Gast sein wirst. Du sitzt ja bei uns auch auf der Bühne an dem Abend. Insofern freue ich mich da sehr, wenn du ein paar treue Zuhörer mitbringst.
Ja, ich werde mir dann auch ein Hütchen aufsetzen, weil es Rosenmontag ist, oder ein paar Hörner aufziehen. Also irgendwas lasse ich mir dann einfallen, dass es nicht so trocken ist, wenn wir schon über das Ende der Arbeitswelt sprechen, wie wir sie kennen. Dann lass uns doch mal einfach einsteigen. Ich möchte mal so anfangen. Du beschreibst ja eine Welt, in der die heutige Welt, in der Krisen nicht mehr nacheinander kommen, sondern gleichzeitig. Und dazu direkt die ketzerische Frage, gab es denn bei dir einen Moment, in dem du gemerkt hast, unsere alte Arbeitslogik trägt hier nicht mehr? Und hast du vielleicht sogar ein Beispiel, wo es plötzlich Aha gemacht hat?
Ja, du sprichst ja ganz viele spannende Themen an. Also wir sind in diesem Zeitalter der Polykrisen. Eine Krise jagt die nächste. Mein Krisenbewusstsein ist, mal losgelöst von Finanzmarktkrise und all das, was wir so ab 2008, 2009 so hatten, so wirklich ab den 20er Jahren, also 2020, ab der Pandemie wirklich sehr, sehr bewusst geworden. Und ich finde, gerade in der Pandemie haben wir alle ein gutes Beispiel kennenlernen dürfen. Das zeigt einfach, wie sich unsere Arbeitswelt verändert hat. Plötzlich waren dann innerhalb von wenigen Wochen, mussten wir auf Full Remote umstellen und es hat irgendwie ja doch funktioniert. Und es ist gekommen, um zu bleiben. Das New Normal, wie es auch gerne so oft heißt an der Stelle. Und das zeigt aber auch, dass die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben auch immer mehr verschwimmen. Sie sind verschmolzen, sie gehen auf ineinander. Und das ist ein Riesenthema. Also ich habe es gerade auf LinkedIn diese Tage auch wieder gesehen. Große Debatte, der Vorstock aus der CDU, jetzt Teilzeit, das Recht auf Teilzeit abzuschaffen. Das ist ja was, was erstmal von außen kommt, aber dann direkten Bezugspunkt zu uns im Unternehmen hat. Und gleichzeitig haben ganz viele Themen, die uns im Unternehmen belasten, an unserem Arbeitsplatz natürlich Auswirkungen auf unser Privatleben. Und das ist ja bei mir genauso, keine Frage. Und diese Verschmelzung der beiden Lebensbereiche macht einfach erforderlich, dass wir Arbeit auch einfach komplett neu denken, um mal nur so ein Beispiel zu nehmen.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Und was mir halt eben auffällt, wir sprechen viel darüber, aber wir fallen natürlich regelmäßig in alte Routinen hinein. Denn viele Führungskräfte hoffen insgeheim immer noch, dass sich ja alles irgendwo, irgendwie wieder beruhigt. Warum denkst du, ist diese Hoffnung gefährlicher als die Krise selbst?
Ja, was du da beschreibst, ist ein ganz spannendes Phänomen, was wir aus der Individualpsychologie oder aus der Verhaltenspsychologie ganz gut auch auf Organisationen übertragen können. Das nennt sich Regression. Bedeutet, dass in Stressphasen Menschen auf ein meist kindliches Verhalten zurückfallen oder halt Muster, die wir aus der Kindheit etabliert haben, wieder nutzen. Und das ist was wir in Organisationen durchaus übertragen können. Wenn Organisationen unter Stress und Anspannung und Unsicherheit geraten, dann verfallen sie wieder mehr in starre Kontrollen, in viel mehr Prozesse und all das, was wir eigentlich jetzt gar nicht brauchten, weil wir sind in einer Phase, wo so viel Unsicherheit da ist, dass wir gar nicht mehr so planen können, wie wir das jetzt vor vielen, vielen Jahrzehnten konnten. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, diese Unsicherheit muss man eben auch aushalten können an der Stelle. Und das ist eine ganz große Führungsaufgabe. Und wenn Führungskräfte hier eben gewissermaßen suggerieren, dass Sicherheit da ist, die Menschen aber merken, dass diese Sicherheit nie vollständig gegeben sein kann, dann hat das natürlich einen Einfluss, wie authentisch die Führungskraft wahrgenommen wird.
Aber das finde ich einen spannenden Ansatz. Heißt das auf gut Deutsch, wenn uns die Führungskräfte jetzt zuhören, setzt euch alle hin, euren Sessel, legt die Beine übereinander und wartet, bis alles vorbei ist, harrt der Dinge aus, haltet die Unsicherheit aus? Oder was empfiehlst du Führungskräften, vielleicht sogar dahingehend, dass sie sich selber reflektieren, ihr Verhalten reflektieren, sagen, bin ich auch einer von denen? Wie kriegen Sie das denn raus?
Ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es natürlich nicht einfach, wie du gesagt hast, die Füße hochzulegen und einfach, wir halten das jetzt aus. Das Aushalten ist das eine, aber man kann es auch proaktiv aushalten. Und um es eben auszuhalten, und das hast du gerade wunderbar auch schon ein bisschen übergeleitet, braucht es natürlich auch mal so ein bisschen in die Reflexion einzutauchen und zu gucken, okay, wo sind denn meine blinden Flecken, die ich gerade habe? Und ich habe in meinem Buch den ketzerischen Satz geprägt oder den Absatz, dass ich quasi sagen würde, ich würde 80% der Menschen, ist jetzt nicht nur auf Führungskräfte bezogen, aber eine psychologische Verhaltenstherapie empfehlen. Und das sage ich nicht, weil ich glaube, dass 80% unserer Gesellschaft das zwangsläufig notwendig hätten, weil irgendeine psychische Störung vorliegt, sondern weil ich glaube, das würde enorm helfen. Ich darf das sagen, ich hatte als Jugendlicher selber meine Verhaltenstherapie. Ich war so ein ganz schlimmer früher.
Nein, so schlimm war es nicht.
Nein.
So siehst du gar nicht aus. Das hat die Therapeutin super hingekriegt. Nee.
Ja, Grüße gehen raus. Aber mir hat das wahnsinnig geholfen, meine eigene Psyche, und jetzt sind wir im jugendlichen, pubertären, spätpubertären Alter, meine eigene Psyche und meine Muster zu erkennen und quasi zu dekonstruieren. Und ich weiß jetzt, was triggert mich und warum triggert mich gewisse Themen an manchen Stellen. Und das hilft mir ganz, ganz stark, dass ich quasi mein Verhalten darauf abstimmen kann. Es gibt so ein wunderbares Beispiel, einen wunderbaren Satz, den kennst du auch von Viktor Frankl. zwischen Reiz liegt ein Raum und dieser Raum ist für unsere Reaktion ganz, ganz entscheidend. Und wenn wir aber unsere Muster nicht kennen, dann kommt der Reiz von außen und wir reagieren mit der Reaktion ganz, ganz schnell darauf. Und wenn wir aber wissen, aha, das ist meine Musterprägung, so bin ich konditioniert, dann fällt es mir viel leichter zu sagen, okay, und ich reagiere jetzt nicht direkt darauf, sondern ich gehe mal in mich und sage, okay, was ist vielleicht der richtige Schritt an dieser Stelle? Mhm. Und das ist total wert und das kann natürlich auch ein guter Coach, diese Dekonstruktion ein Stück weit. Aber wir wissen ja beide, sind nicht alle so gut ausgebildet im Coaching wie du. Und da ist es vielleicht gut, wenn man auch ein Fundament hat, ein psychologisches, was da helfen kann.
Ja, wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, es fällt uns ja bei anderen immer viel einfacher, die Schwächen oder die Trigger zu erkennen als bei uns selber. Mhm. Und deshalb
dein Digital Hack.
Sich selber besonders zu beobachten, achtsam zu sein, wo könnten bei mir blinde Flecke sein im Verhalten, gerade wenn es um Transformation geht, wo verfalle ich immer wieder in alte Muster, das ist sehr hilfreich. Und mir fällt dazu auch noch ein Satz ein, den ich letzte Woche auf dem Future Project bei Matthias Hawkes gehört habe, dass äußere Veränderung, also Transformation, kann erst starten, wenn wir uns ja innerlich verändern. Also der Beschau nach innen, bevor ich im Außen etwas verändern kann. Und das passt ja da sehr gut dazu. Jetzt sagst du sehr klar, Führung ist noch immer zu oft Kontrolle statt Orientierung. Denkst du, dass wir so hartnäckig an unserem Führungsverständnis festhalten, das nicht mehr funktioniert, weil wir, wie du das eben so beschrieben hast, in diesen alten Konditionierungen gefangen sind?
Also ich glaube, wir müssen mal den historischen Blick zunächst aufmachen und über Jahrzehnte, also gerade so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, da hat unser Führungsverständnis ja sehr von einem transaktionalen Führungsverständnis gelebt. Das heißt, wir haben Leistung gegen Geld getauscht, so. Also Arbeitszeit, 40 Stunden die Woche, gegen eben ein gewisses Bruttogehalt, so. Und so sind wir natürlich über ganz, ganz viele Jahrzehnte konditioniert und auch das wurde belohnt. Und jetzt in einer Zeit, wo eben diese Planbarkeit nicht mehr funktioniert, wie wir am Anfang des Gesprächs festgestellt haben, da brauchen wir eben immer mehr ein neueres Führungsverständnis und da kommt eben das Transformationale ins Spiel. Ich sage gar nicht, dass es das eine oder das andere nur noch braucht, sondern ich glaube, es ist punktuell, da braucht es vielleicht nochmal eher ein bisschen transaktional und an anderen Stellen ganz viel transformational. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber wir kennen es halt über viele, viele Jahrzehnte so und die Führungskräfte haben ja auch über viele Jahrzehnte, gerade die länger schon dabei sind, sind ja auch selber so konditioniert, dass eben transaktional geführt werden soll oder sie selbst natürlich auch in ihrer Rolle transaktional geführt worden sind. Und das ein Stück weit aufzubrechen, das ist ganz, ganz herausfordernd und gibt ein Buch, das wirst du kennen, das ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre bald alt, von Alexander Zizek, in Deutschland führen die Falschen, wo die Kernthese war, dass halt ganz viele super Fachexperten in Führungspositionen gekommen sind. Das hat beim transaktionalen Verständnis noch meiner Meinung nach ganz gut funktioniert, aber jetzt, wo wir ein viel mehr transformationales Führungsverständnis brauchen, wo wir eben all die Punkte, die wir schon gesagt haben, Orientierung geben, psychologische Sicherheit schaffen und all diese Punkte, das ist eben ganz, ganz schwer, wenn du vorher der beste Fachexperte warst, weil es eben eine ganz, ganz andere Rolle ist, in die du auf einmal schlüpfen musst mit ganz anderen Aufgaben.
Kann ich 100% unterschreiben. Ich spreche in meinem aktuellen Buch zur Führen mit Alpha Intelligence, das sich eher auf die Führungskraft selber bezieht als du. Du sprichst eher über Organisationssysteme. Wie kriege ich da einen Change hin? Oder der Transformation eine nachhaltige. Ich spreche dort viel über Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten, beziehungsweise handlungsfähig zu sein, Entscheidungen zu treffen, obwohl wir nicht alle Zahlen, Daten, Fakten unter Umständen auf dem Tisch haben. Würdest du sagen, humane Führung beginnt genau dort, wo Führungskräfte aufhören, Sicherheit zu simulieren?
Absolut, 100%. Also die Menschen in einer Organisation sind ja nicht blöd. Also dieses Simulieren von Sicherheit, Das durchschaut ja früher oder später jeder Mitarbeiter. Und dann sind wir beim Thema wieder der Authentizität. Dann verliere ich als Führungskraft wirklich diese Authentizität und auch das Vertrauen letztlich meiner Belegschaft in mich in der Führungsrolle. Also von daher auch der Punkt, den du zur Ambiguitätstoleranz genannt hast, super, super wichtig an der Stelle, weil es wird nicht mehr ohne gehen. Also es wird meiner These nach, ich wünschte mir, ich würde mich irren, aber ich glaube, es wird immer nur so noch sein, dass wir diese Beidhändigkeit brauchen, um unterwegs zu sein. Also ich weiß gar nicht mehr, ob wir jemals in ein Fahrwasser kommen, wo wir sagen, so, das ist jetzt nur noch der einzige Fokus, den wir haben und ich muss gar nicht mehr mit zwei verschiedenen Himmelsrichtungen unterwegs sein oder in zwei verschiedene Richtungen denken.
Und KI macht das Ganze ja nicht einfacher. Da kommen ja noch mehr Unsicherheitsfaktoren, die auf Mitarbeitende und Teams und auch Führungskräfte sich auswirken, hinzu. Also wie du sagst, es hört gar nicht auf. Was ich super spannend fand, ich war letztens in einem Seminar von Führungskräften, die ausschließlich aus dem politischen Umfeld kommen, die also direkt Ministern etc. zuarbeiten. Und das Interessante dort fand ich, die haben gar nicht das Thema mit Ambiguitätstoleranz. Und der Sache sind wir auf den Grund gegangen. Wieso ist das bei denen eigentlich nicht so? Weil die so konditioniert sind. Das heißt, du kommst in ein solch, in politische Umfelder, da bist du von Anfang an drauf trainiert. Du musst Entscheidungen treffen, auch für dich, für dein Team, obwohl du weißt, morgen ist vielleicht eine ganz andere Sitzung oder übermorgen passiert das oder in 3 Tagen passiert das. Das heißt, man sieht auch daran ganz deutlich, dass Ambiguitätstoleranz, diese besondere Führungskräftekompetenz von heute, dass die trainierbar ist, ne? Und die denken gar nicht drüber nach, sagen die, das ist doch bei uns Standard an der Tagesordnung, seit ich im Geschäft drin bin. Und das fand ich auf der einen Seite sehr entstressend, sehr beruhigend, aber auch sehr logisch. Du kritisierst ja in deinem Buch sehr deutlich Oberflächenlogik von Diversity, Zahlen, Kampagnen, hübsche Bilder. Woran merkt man denn deiner Ansicht nach im Alltag, ob Vielfalt wirklich gelebt wird oder nur behauptet wird oder als vielleicht sogar eine Art Kosmetik betrachtet wird, die sich ja hervorragend verkaufen lässt, nach innen und nach außen, beziehungsweise, es gehört ja schon zu State of the Art, ja, dass wir das integrieren. Aber gib mir mal da ein paar Beispiele. Vielleicht hast du sogar welche aus deinem Umfeld.
Ja, ich habe in meiner Rolle als Organisationsberater in den letzten Jahren auch verschiedene Organisationen kennengelernt. Und ich habe ein Beispiel, das habe ich auch im Buch beschrieben, aus der Versicherungsbranche. Da gab es eine super Qualifizierungsmaßnahme zum Thema Diversity. Und ich kenne die Person, die das verantwortet hat, die Quali an der Stelle, und die hat mir davon erzählt und ich dachte wirklich, wow, da ist ja echt richtig, das ist richtig fundiert, das ist echt gut. Aha. Und dann sagt er mir, ja gut, wir haben das Ding jetzt 2 Wochen online quasi und buchbar und es gibt eine einzige Bewerbung. Und dann fragte er mich, wer schätzt du, wer das ist? Ich so, ja, keine Ahnung, ich kenne eure Organisation ja nicht. Und sagt er, naja, die Leiterin des Diversity Managements.
Nein.
Und ist nicht. Das fand ich so spannend. Und du hast es gerade gesagt, diese ganzen Punkte, wann wird es erlebbar? Naja, wenn es in der Kultur erlebbar ist. Die Kultur ist immer ein Spiegel des Verhaltens, was wir täglich an den Tag legen. Und dann ist es natürlich das eine, ob man quasi auf irgendwelchen Plakaten plakatiert, dass man irgendwie Vielfalt und Inklusion lebt oder dass man Mitglied in der Charta der Vielfalt ist, wenn die Menschen am Arbeitsplatz ein ganz anderes Erleben haben. Und deswegen zeigt sich das wirklich eher in diesen Punkten, wie kann ich denn auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich machen? Also wenn wir an Inklusion denken beispielsweise, denken wir eher an, sag ich mal, Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Aber dabei bedeutet moderne Inklusion ja auch, wie kann ich es ermöglichen, dass eine Frau beispielsweise Karriere machen kann, wenn sie sich eben nicht für Karriere oder gegen Familie entscheiden möchte.
Guter also, Punkt, ja, sehr gut.
Das sind,
ja.
Da gibt es so viele blinde Flecken und mein Gesprächspartner Hans Rusinek hat es im Interview super gesagt, und da haben wir über Kultur gesprochen, aber natürlich kamen wir auch über an Diversity, und das zeigt eben, wo das Buch eigentlich hin will, diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Dimensionen deutlich zu machen. Er sagte, er war in einer Organisation, wo die Führungskräfte oder wo das Topmanagement sich gewünscht hat, dass Frauen mehr auch in Führungspositionen kommen. Dann war er Gast in einem in einem Meeting und dann hieß es von der Führungskraft zu den beiden Frauen, die anwesend waren, dass die sich ums Protokoll kümmern sollten. Ja. Und da wurde ja relativ schnell deutlich, Frauen sind halt hier nicht für wirklich die Entscheidung da, sondern zum Protokollieren. Und diese blinden Flecken, über die wir gerade wieder gesprochen haben, die müssen halt deutlich werden an verschiedenen Stellen. Ja. Wenn das alles gelingt und wir diese Grundeinnahmen ablegen, die ja auch historisch geprägt sind, also Edgar Schein beschreibt ein ganz tolles Kulturmodell in drei Ebenen, das ist die tiefste Ebene, die Grundannahmen. Mit welchen Annahmen gehe ich denn in den Alltag rein, ohne dass ich es vielleicht weiß? Das sind genau diese blinden Flecken an der Stelle.
Und ja, meine Haltung, die daraus deutlich wird. Ne?
Wenn wir alle reflektierte Grundannahmen hätten, was wir nie komplett haben werden, das glaube ich ist illusorisch, aber wenn wir die größten zentralen Grundannahmen reflektiert aufgearbeitet hätten und damit weniger blinde Flecken, dann bräuchten wir beispielsweise auch keine Frauenquoten mehr für Frauen in Führung oder sowas, weil es dann selbstverständlich wäre, dass eine Frau eine super Führungskraft ist. Ja. Also es hapert da tatsächlich wirklich in der eigenen Reflexion wieder. Also da sind wir wieder bei der Vorfrage, weil da ist der Dreh- und Angelpunkt für fast alles.
Ja, und dabei gibt es ja genügend Studien, die deutlich machen, wenn Frauen im Management sind bei Organisationen, dass es dann vielfach sogar viel besser läuft, dass ganz andere Ergebnisse erwirtschaftet werden. Aber ich will das gar nicht auf so eine Genderkiste rauslaufen lassen, weil ich fand das jetzt nochmal sehr anregend, dass du darauf hingewiesen hast, Inklusion heißt nicht nur andere Kultur, Inklusion heißt meinetwegen auch Frauen in Teilzeit oder Frauen in Führung. Das Thema Inklusion ist halt eben selbst, steht für Vielfalt. Und da haben wir gesellschaftlich sehr viele blinde Flecke. Das ist richtig.
Deine Digital Mission.
Schau dich mal um in deinem Team, in deiner Organisation. Wie wird Inklusion oder Vielfalt tatsächlich gelebt? Wo erkennst du blinde Flecken? Ich habe mal noch eine Frage bezüglich der Führung. Führung heißt ja, das ist vorhin schon angesprochen, wir kommen von transaktional zu transformationaler Führung. Ich bezeichne das immer die Führungskraft von Command and Control Richtung Beziehungsmanager. Und mir wird häufig die Frage gestellt, wenn die moderne Führung die Beziehung und den Menschen über alles stellt, bedeutet dann Beziehungsfähigkeit nur noch harmonische Beziehung oder anders ausgedrückt, brauchen wir in der heutigen Zeit mehr Reibung oder mehr Wohlgefühl? Wo siehst du da Grenzen?
Naja, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin auch total bei deiner These, dass moderne Führung sehr, sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun hat. Ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel dazu geschrieben, dass ich nenne ein Investment in die Beziehungsarbeit. Weil das wird tatsächlich häufig nicht als solches gesehen, sondern wird, ja, wenn ich mal Zeit habe irgendwie für einen Kaffee irgendwie, dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen, so nach dem Motto. Aber wenn ich wirklich sehe, dass die Zeit, die ich investiere in die Beziehung mit meinen Menschen, sich dann in einem nächsten Schritt tatsächlich auf die Leistung und die Performance widerspiegelt, dann habe ich natürlich einen direkten, ja, gewissermaßen Return on Investment, dass ich sage, okay, ich habe jetzt da irgendwie eine gewisse Arbeitszeit rein investiert, aber es lohnt sich eben hinten raus wieder sehr. Und ich glaube eben nicht nur, dass wenn man eine gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern hat oder in der Organisation selbst, dass das einfach ein Kuschelkurs ist. Im Gegenteil, wenn man eine gute Beziehung hat, dann ist das die Basis für auch schwierige Gespräche in HR. Also wenn es da mal wirklich mit der Leistung eines Mitarbeiters nicht so aussieht, wie die Führungskraft sich das wünscht, dann ist es leichter zu thematisieren, wenn ich eben eine Beziehung zu den Menschen habe, als wenn ich gar nicht weiß, was treibt die denn um? Denn vielleicht ein Satz an der Stelle noch, naja, vielleicht ist es gerade so, dass bei denen im familiären Umfeld gerade ganz viel los ist. Vielleicht ist eine Person gestorben, vielleicht gibt es irgendwas gerade. Und wenn ich das nicht weiß als Führungskraft, dann kann ich vielleicht gar kein Verständnis dafür aufbringen, warum der vielleicht in den letzten 2-3 Wochen nicht so performt hat, wie ich das gewohnt bin.
Die Digital No-Gos.
Ein Beziehungsmanager als Führungskraft zu sein, heißt nicht, Kuschelkurs von morgens bis abends zu leben, sondern ermöglicht gerade bei guten Beziehungen auch Reibung, die wir auch brauchen, letzten Endes, um einen Schritt weiter Richtung Innovation zu kommen. Mal ein anderes Thema, Stichwort Lernen und Entwicklung. Also früher hat man ja häufig gesagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wie tragfähig ist denn aus deiner Sicht heute noch dieser Satz, beziehungsweise eine Doppelfrage gleichzeitig? Was sind deine Erfahrungen, wie du Menschen in fortgeschrittenem Alter, die zwischen 50 und 60, vielleicht sogar Anfang 60 sind, dieses Mindset mit übermittelst wirksam?
Ja, da sind wir in einem ganz, ganz spannenden Punkt, weil natürlich ab einem gewissen Alter, und das höre ich auch immer wieder, auch in Workshops oder auch in Keynotes, wenn wir in der Diskussion dann sind, von wegen, ja, ich habe jetzt noch so und so viele Jahre bis zur Rente, ich muss mich damit jetzt nicht mehr tief beschäftigen. So. Also da ist natürlich ein latenter Widerstand bei manchen Menschen da. Jetzt will ich aber nicht alle hier über einen Kamm scheren, weil es gibt auch ganz viele Gegenbeispiele, die sagen, ey, ich habe da richtig Lust, mich reinzufixen in diese Themen. Und ich glaube, es braucht halt einfach Neugier. Braucht Neugier und die muss ich als Führungskraft natürlich auch versuchen zu schaffen an der Stelle. Und ich finde, über Experimente kann man diese Neugier wirklich sehr, sehr gut auch ein Stück weit stimulieren. Also, dass
Oh,
ich eben
Experimente,
jetzt.
sag mal. Das hört spannend an. Das will ich jetzt wissen.
Ich gebe dir ein ganz, ganz simples Experiment.
Ja.
Also, gerade wenn wir im Zeitalter von Lernentwicklung an die Möglichkeiten von KI denken, einfach mal zu gucken, okay, wie kann denn KI an meinem Arbeitsplatz mich denn unterstützen an der Stelle? Also, ich habe jetzt ganz oft jetzt für mich einen KI-Agenten einfach als Sparringspartner, wenn ich halt gewisse Themen einfach mal eine Meinung brauche. Es ist natürlich wichtig, dass man jetzt nicht ganz blinde Sklaverei dem KI-Bot alles vertraut, irgendwie was er sagt, aber als Sparring ist das total von Wert und bereichert mich total an der Stelche.
Okay, was
Und
nutzt
das
du?
ist,
Welche nutzt du da?
also als Bot ist es in dem Fall ChatGPT, aber ich nutze auch andere KI-Tools. Also gerade Perplexity hat mir für die Recherche für
Ja.
mein Buch so viel Zeit abgenommen, weil ich früher beim letzten Buch diverse Google-Seiten, Google Scholar-Seiten
Ja.
durchgescrollt habe, um Studien zu finden, wo ich wusste, ah, die gab es, aber wie hieß sie denn? Und das geht halt einfach heute viel, viel schneller. Aber
Ja.
gerade im Feld der KI, da kann man über Ausprobieren so, so viele spannende Sachen erkunden und auch ganz spielerisch mit reingehen und dadurch, dass das meiste, man kann ja erstmal nichts kaputt machen, so an der Stelle.
Ja.
So, man kann so ein Gefühl entwickeln und dann merkt man so ein bisschen, okay, wo sind meine Kompetenzen, die ich da Stück für Stück aufbaue im KI-Prompten und was braucht es für den Prompt und so weiter und so fort. Weil dieses reine Wissensmanagement, das wird sich Stück für Stück ja auch erledigen. Natürlich, so
Definitiv, ja.
manches Spezialwissen ist dann nochmal, da mache ich nochmal ein bisschen eine Ausnahme, aber so dieses ganz klassische Wissen, wo man früher noch sagte in der Organisation, ja, der Wissen hat ein gewisses, oder wer dieses Wissen hat, der hat einen Vorsprung, Informationsvorsprung, das ist heutzutage ja gar nicht mehr so realistisch, weil auch Unternehmen bauen immer bessere KI-Anwendungen bei sich selbst, die dann auch das spezifische organisationale Wissen auch abgreifen können, wo man dann nicht nur sagt, das ist jetzt irgendwie mit Daten aus Google trainiert, sondern wo ich dann ganz spezifisch auch Organisationswissen mit einspeisen
Ja,
könnte.
definitiv in Zukunft werden die den Ton angeben am Arbeitsmarkt, die selber verstehen, mit der Technik dementsprechend umzugehen. Das heißt, die intelligente Kombination zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz anzuwenden. Augmented Intelligence nennt man das mittlerweile schon oder Augmented Professionalism. In diese Richtung, da habe ich jetzt schon einige Artikel zu gelesen, weil ohne die Technik wird es nicht mehr gehen, sonst laufen dir halt eben andere im beruflichen Umfeld den Rang ab. Insofern Lernen und Entwicklung das A und O, wenn nicht sogar fast everything. Thing neben Beziehungsmanagement. Da möchte ich noch eine Frage haben zur Organisationskultur. Du bist ja Organisationsprofi. Wenn 71% der CEOs sagen, Kultur ist der wichtigste Erfolgsfaktor, aber trotzdem bleibt sie oft diffus. Warum denkst du, reden wir so viel darüber und verändern so wenig?
Ja, das ist eine ganz spannende Studie. Noch spannender wird, wenn man guckt, wo die vorherige Auswertung oder die vorherige Zahl in dieser Studie war. Da waren wir, glaube ich, bei paar 30%. Also der Zuwachs für was ist das Wichtigste in einer Organisation, der ist hier wirklich immens. Ich glaube, Organisationen haben schon erkannt, was Peter Drucker vor vielen Jahren schon mal gesagt hat. Culture eats strategy for breakfast ist jetzt auch kein
Genau.
unbekannter Satz an der Stelle. Aber viele, so merke ich, sind auch gleichzeitig ein Stück weit hilflos, weil sie einfach nicht wissen, wie können wir denn die Kultur verändern? Und jetzt muss man wissen, kulturelle Veränderungen dauern gerne 3 bis 5 Jahre, je nachdem, mit welcher Intensität man versucht, Betonung liegt auch versucht, daran zu arbeiten. Denn man kann eine Kultur nicht einfach verändern, indem man sagt, okay, wir zwingen jetzt einfach neue Werte auf oder wir wollen jetzt alle uns mehr vertrauen, sondern Kultur ist immer ein Spiegel des gelebten Verhaltens in einer Organisation. Und wenn meine Menschen in meinem Umfeld, in meiner Organisation vertrauensvoll mit mir umgehen, dann spricht das für eine vertrauensvolle Organisationskultur. Wenn sie Vielfalt und Inklusion in ihrem Alltag erlebbar machen, spricht das für eine Kultur an der Stelle. Und eben, wir hatten ja gerade über Lernentwicklung gesprochen, auch das ist ein super Beispiel. Wenn ich in meiner Organisation Lernentwicklung nicht nur als Seminare oder als E-Learning-Absolvierung betrachte, sondern on the job wirklich eine echte Lernkultur habe, wo die Menschen wissen, es ist ganz normal, dass ich jeden Tag dazu lerne, dann habe ich eine echte Lernkultur. Das heißt, es muss immer am Verhalten der Menschen angefangen werden. Und da sind wir natürlich dann im nächsten Schritt auch wieder bei den Grundeinnahmen, über die wir schon mal gesprochen haben, dass wir die ablegen müssen an der Stelle. Und in meinem Buch versuche ich ja diese Wechselwirkung, von denen ich jetzt ein paar genannt habe, aber so viele wie halt irgendwie gehen, deutlich zu machen, sichtbar zu machen, dass man das alles vernetzt denken muss. Weil wenn du die Kultur verändern willst, dann musst du an ganz, ganz vielen Stellen ansetzen. Und in der Summe wird es dann zu einer kulturellen Veränderung führen, weil das Ganze beruht jetzt mal theoretisch betrachtet auf der Emergenztheorie. Die Emergenztheorie sagt, ganz vereinfacht gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Es ist fast schon philosophischer Teil. Ja. Ich kann es an einem Praxisbeispiel ganz gut darlegen. Eine Boeing besteht aus 6 Millionen Einzelteilen und keins davon kann fliegen.
Klar.
Aber im Zusammenspiel dieser 6 Millionen Einzelteile hebt die Boeing dann doch ab.
Irre, ja, genau. Und schönes Beispiel, schöne Metapher.
Ja, und das übertragen auf Kultur, wenn wir die Organisationskultur verändern wollen, dann müssen wir an ganz vielen kleinen Stellen ganzheitlich und wechselwirkend draufschauen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir auch Stück für Stück die Kultur in einer Organisation mitprägen und gestalten.
Ja, das ist wunderbar. Ich habe nämlich gerade am Wochenende einen Vortrag vorbereitet und mir ist eins nochmal deutlich geworden, warum viele Change-Prozesse auch scheitern, ist, weil die Menschen zwischen Change und Transformation den Unterschied gar nicht sehen. Change verändert eher oder ist klar, ich verändere das Tun, möchte ich mal sagen, ist ein Prozess. Ich führe neues IT-Tool ein, da kenne ich den klaren Anfang, das klare Ende. Bei Transformation ist es so, dass ich das Sein verändere, der Menschen, das Denken, also die Haltung etc. Und beides gehört zusammen. Und meistens denken die Menschen nur an das, was getan werden muss, aber lassen viel zu wenig dieses Denken, das Fühlen, dass die Verhaltensänderungen, die daraus resultieren, außer Acht. Mega. Also David, ich habe ja zum Schluss noch zwei ketzerische Fragen an dich.
Gerne, gerne.
Die erste Frage ist, du stellst die Frage Zuschauer oder Gestalter. Woran erkennt man im Alltag, auf welcher Seite man steht?
Ja, ich glaube, man erkennt es am ehesten daran, inwieweit, wie stark ich mich proaktiv einbringe und für eben eine neue Arbeitswelt mich einbringe oder ob ich eher passiv sage, ich gucke mir das alles erstmal an, ich bin da jetzt zurückhaltend und so ein bisschen fast opportunistisch, ich gehe dann rein, wenn es sich für mich lohnt. Aber ich kann alle nur ermutigen, zu sagen, diesen proaktiven Part zu spielen, weil noch können wir das alles mitprägen, mitgestalten. Das bedingt natürlich, und da sind wir wieder bei der Kultur, auch ein gewisses Maß an psychologischer Sicherheit, weil wenn ich die Sorge habe, wenn ich da irgendwie progressiv denke und meine Gedanken in den Ring werfe, dass ich dann quasi irgendwelche Repressionen oder halt negativen Konsequenzen fürchten muss, dann werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, eine Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt proaktiver Gestalter werden kann, ist ein gewisses Maß an psychologischer Sicherheit.
Ja, und die eigene Haltung natürlich. Und das bringt mich zur letzten Frage. Wir sind ja eingestiegen heute in den Podcast mit diesen Polykrisen, manche sagen auch Omnikrisen dazu. Hilf uns mal von deiner Haltung. Und wenn ich mich auf dein letztes Buch beziehe, das rund um auch Haltung, digitaler Stress etc. geht, was macht dir bei all den Polykrisen persönlich denn Hoffnung? Hilf uns da mal. Ja,
ja. Also ich glaube, ich habe nicht die Hoffnung, dass es komplett wieder besser wird, sondern ich habe die Hoffnung, dass es uns gelingt oder dass es mir gelingt, dass ich immer in der Lage sein werde, mein Leben so anzupassen, dass ich mit diesen Polykrisen auch gut leben kann. Es ist dann auch da wieder eine Haltungsfrage und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich meine, jetzt bin ich hier und stelle mein neues Buch vor, aber ich möchte ungern andere Bücher hier empfehlen, aber ich empfehle trotzdem ein Buch, nämlich 4000 Wochen von Oliver Berkman. Ein wunderbares Buch, New York Times Bestseller, der es ist im Endeffekt ein Plädoyer dafür, für Zeitmanagement funktioniert eigentlich nicht mehr. Es ist eine These, du hast im Schnitt 4000 Wochen zu leben. Und wenn man sich mal überlegt, 4000 ist so eine greifbare Zahl, jetzt schon wieder eine Woche rum davon. Und er sagt im Endeffekt, wenn du dich mit der Haltung anfreundest, dass du ohnehin nicht alles schaffen kannst, dann befreit das an ganz,
klar,
ganz vielen Stellen.
Kann ich nachvollziehen, so. Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, wir freuen uns mit der Haltung an, dass wir die Krisen niemals ganz ausschließen können aus unserem Leben, sondern wir müssen einfach lernen, wie wir das Beste aus dieser Phase machen, dann finde ich, schafft das eine gewisse Befreiung, zumindest bei mir. Und ich hoffe, wenn jemand diesen Podcast hört, dass er mit diesem Gedanken auch ein bisschen warm wird und das auch eine Befreiung bei der Person schaffen kann.
Das ist ein ganz tolles Schlusswort und ein ganz toller Tipp für uns alle, auch für mich. Ich habe mir direkt den Titel des Buches auch aufgeschrieben, weil deins kriege ich ja auch. Insofern passt das hervorragend. Ich sage an der Stelle im Namen auch unserer Zuhörer, Zuhörerinnen ganz herzlichen Dank wieder mal an dich. War sehr inspirierend, sehr viele Impulse habe ich persönlich für mich mitgenommen. Ich denke, ich spreche da für uns alle. Und wenn ihr, wie gesagt, bei der Buchpremiere von David Bausch dabei sein wollt, dann schreibt gerne an mich oder an David selbst. Ihr findet uns natürlich in den digitalen Medien. David ist da auch ganz aktiv zugange. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr auch das nächste Mal wieder vorbeikommt. Alles Liebe in die Runde. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.